Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
die Berliner Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Sie ist zum ersten Mal bei uns. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sitzen darf.
Frau Lange-Müller, in Vorbereitung auf unsere heutige Stunde habe ich mal geschaut und die Liste der Literaturpreise, die Sie im Laufe der Jahre bekommen haben, die ist tatsächlich lang. Ingeborg-Bachmann-Preis, Alfred-Döblin-Preis, Günter-Krass-Preis, der Kleist-Preis, da ging es immer um Ihre Erzählungen und Romane. Zuletzt haben Sie in diesem Jahr ein Buch herausgegeben, Günter-Krass, Du, ja du, Liebesgedichte. Was mögen Sie an Gedichten?
Ja, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte der Band eher ein anderes Zitat aus einem Grasgedicht enthalten und hätte alles Schöne ist schief heißen sollen, was zu Gras viel besser passt. An Gedichten schätze ich, dass ich sie nicht schreibe und auch nicht schreiben kann. Mein Respekt vor dieser, sagen wir mal, geballten Form der Literatur ist doch ein sehr großer. In der Literatur gelten ja nicht viele mathematische Gesetze, aber eines sehr wohl: je kürzer ein Text, desto wichtiger ist jedes einzelne Wort. Und das macht Gedichte so für mich so interessant und beachtlich, weil sie durchwegs, also ganz abgesehen von dem, womit sie sich beschäftigen, Sprachkunstwerke sind.
Und das haben Sie gerade gesagt, Sie selber können das nicht. Haben Sie es denn auch immer wieder mal probiert? Oder?
Ja, wenn man jung ist und so anfängt und die ersten zarten Versuche macht und die ersten überwältigenden Erlebnisse bewältigen will, erst überwältigen sie einen, dann will man sie bewältigen, dann versucht man auch mal ein Gedicht zu schreiben. Es gibt natürlich, ich sage immer, der Inhalt sucht sich die Flasche aus, in die er abgefüllt werden will. Es gibt auch bei mir ein paar Gedichte, die nur deshalb entstanden sind, weil das, was mich bewegte, keine andere Form gefunden hat.
Frau Lange-Müller, heute seit einer guten Stunde haben wir eine neue Bundesverteidigungsministerin, ist am Vormittag ernannt worden.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich Frau Annegret Kramp-Karrenbauer zur Bundesministerin der Verteidigung. Berlin, den 17. Juli 2019. Für den Bundespräsidenten, der Präsident des Bundesrates, Michael Müller, die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Liebe Frau Kramp-Karrenbauer, herzlichen Glückwunsch und alles Gute und viel Erfolg für Ihre Aufgabe.
Die CDU-Chefin hat also jetzt noch einen zweiten Job, der ist genauso zeitintensiv. Und das war ja schon eine ziemliche Überraschung gestern Abend, weil sie hat ja noch vor 2 Wochen gesagt, sie will eigentlich gar nicht ins Kabinett wechseln. Waren Sie auch überrascht?
Ja, sie hat nicht nur nicht eigentlich gesagt, sondern sie hat eigentlich, jetzt sage ich selber eigentlich, sie hat im Grunde sehr dezidiert und rigide darauf hingewiesen, dass sie nicht ins Kabinett will. Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, heißt der entsprechende Satz. Nichtsdestotrotz finde ich es schon ziemlich kühn und natürlich, also man kann der derzeitigen Politik alles Mögliche vorwerfen, aber nicht, dass sie langweilig ist. Die Überraschungen stapeln sich ja quasi. Nun hat sie sich anders entschieden. Ich weiß, interessant ist ja immer, dass sowas nicht begründet wird. Ja? Mhm. Also warum sie plötzlich anderer Meinung ist. Aber klar, wenn sie ins Verteidigungsressort wechselt, dann ist das wohl unerlässlich. Also ändert man seine Meinung. Ja, ich bin gespannt, wie sie die Herausforderung angeht. Und dann übernimmt er doch eine ziemliche Baustelle. Ja. Man kann sagen, dass Frau von der Leyen, die ja nun auch andere Pläne hat und sich mit Werf und wie mir scheint auch viel Temperament in diese neue Aufgabe stürzt, die hat ja nun doch einiges hinterlassen, wo man ihr hinterherräumen müsste, und mal sehen, wie Frau Kamm-Karrenbauer das bewältigt und inwiefern es ihre eigentlichen Pläne, schon wieder das Wort eigentlich, befördert oder eben auch behindert. Denn sie selber und auch ich sehe sie ja immer noch als eine, die das Kanzleramt anstrebt.
Da haben Sie jetzt schon einige Sachen angesprochen, Frau Lange-Müller. Also ne, die fehlende Begründung, dann natürlich die Baustellen des Verteidigungsministeriums, das Kanzleramt. Wir holen mal unseren Korrespondenten Klaus Remme dazu. Klaus Remme ist bei uns. Er war bei dieser Ernennung dabei. Herr Remme, gab es denn da zum Beispiel schon so etwas wie eine offizielle Begründung, warum Annegret Kamm-Karrenbauer ihre Meinung da geändert hat?
Nein, ich glaube, die wurde in der letzten Stunde auch nicht erwartet. Das ist politisches Kalkül, kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen. Aber wir haben ja hier in den letzten 60 Minuten wirklich interessante Bilder gesehen auf gleich zwei Schauplätzen. Es war zum einen, und den O-Ton haben wir gerade gehört, die Ernennung durch Michael Müller. Und viele werden sich fragen, warum Michael Müller? Ja. Wo ist der Bundespräsident? Der ist im Urlaub. Hat er denn keinen Vertreter? Heißt der etwa Müller? Nein, der heißt auch nicht Müller. Der heißt Daniel Günther und ist Präsident des Bundesrats. Der ist aber auch im Ausland. Und Günther wiederum hat einen Stellvertreter, den Vizepräsidenten des Bundesrats. So kam Michael Müller, der erste regierende Bürgermeister, ins Spiel. Und ich finde, er hat das ganz gut gemacht. Er hätte eigentlich auch bei freundlichen Worten bleiben können, aber er hat auch inhaltlich gesprochen, hat vor allen Dingen Ursula von der Leyen verabschiedet, auf die enorme Erfahrung hingewiesen. 14 Jahre Bundesministerin, 700 Kabinettssitzungen rund um, bei denen sie dabei war, richtungsweisende Entscheidungen, wie er sagte, nicht nur in ihrem Amt als Verteidigungsministerin, aber auch sie hat notwendige Reformen eingeleitet, sagte Müller mit Blick auf die Truppe und weiter.
Sie haben sich von Beginn an für eine Konsolidierung und Stärkung der Bundeswehr eingesetzt, haben materielle und finanzielle Defizite klar benannt und notwendige Reformen eingeleitet. Nicht alle Mängel in der Ausstattung sind behoben, noch bleibt viel zu tun, aber fest steht, die Bundeswehr ist als Arbeitgeberin attraktiver geworden und der Wehretat ist deutlich angewachsen.
Was mich an dieser Szene in Bellevue so interessiert hat, war die Kameraeinstellung. Sie war so, Merkel, von der Leyen, Kramp-Karrenbauer saßen nebeneinander. Die Kamera fing das im Profil ein und man sah diese drei politisch wohl jetzt stärksten Frauen auf deutscher/europäischer Bühne. Und ich will das noch kurz abschließen. Weiter ging es dann sofort im Bundesverteidigungsministerium. Amtsübergabe, militärische Ehren, AKK. Kramp-Karrenbauer wurde da praktisch reingeworfen und hat sich dann auch geäußert zum Amtsverständnis. Sie sagte, ich gehe mein Amt mit hohem Respekt, vollem Herzen und voller Überzeugung an und nahm eine Formulierung auf, an der sich viele gestoßen haben. Ursula von der Leyen hat ganz am Ende, als sie ihren Rücktritt angekündigt, gegenüber den Soldaten die Formulierung gebraucht, bleiben Sie behütet. Das waren praktisch ihre letzten Worte an die Soldaten. Und Kramp-Karrenbauer nahm das heute auf.
Wenn die bisherige Verteidigungsministerin in ihrem letzten Tagesbefehl gesagt hat, bleiben Sie behütet, dann wird es meine Aufgabe als Ihre Nachfolgerin sein, dafür zu sorgen, dass die Männer und Frauen entsprechend behütet sind.
Also politisch eingeordnet, die Zeichen stehen auf Kontinuität.
Das ist ja schon mal was, wenn man jetzt mal aus Sicht der Soldatinnen und Soldaten spricht. Jetzt hat Frau Lange-Müller schon vorab gesagt, da geht es ja auch noch was um Annegret Kamm-Karrenbauer. Sie, Herr Remme, haben schon vom politischen Kalkül gesprochen. Also wie geht denn das nun zusammen? Weil der Sitz im Bundesverteidigungsministerium gilt ja eher so als ein Schleudersitz, also ein Ressort, was auch durchaus für viel Ärger sorgen kann.
Er gilt, würde ich mal sagen, doppelt. Er gilt sowohl als Risiko wie auch als Chance. Als Ursula von der Leyen das Amt antrat Ende 2013, war auch sie im Gespräch für eine mögliche Nachfolge. Das sollte Warnung sein für Annegret Kamm-Karrenbauer, denn dieses Kalkül muss nicht unbedingt aufgehen. Dieses Amt hinterlässt Blessuren, da können einige ein Lied davon singen, aber wenn man es erfolgreich bewältigt, dann ist das eine Referenz.
Wenn man das erfolgreich bewältigt, ja, wie sind denn die Chancen? Oh, Frau Lange-Müller, Sie sagen gleich, ja, ich sehe auch, Sie schreiben sich da fleißig Notizen mit.
Ja.
Was denn?
Naja, ich bin ein bisschen hängen geblieben an bleiben Sie behütet. Das heißt ja nichts anderes als Gott schütze Sie. Christinnen, na, die sind halt so. Aber wird das reichen? Ja. Also diese Anempfehlung, Gott schütze sie. Ich denke, dass auf die Soldaten der Bundeswehr eine ganze Menge Herausforderungen zukommen werden, so wie die Weltlage ist. Und wie schickt man sie sozusagen an Kriegsschauplätze und beschützt sie gleichzeitig?
In der Tat.
Lauter Quadraturen diverser Kreise, die da in jeder Hinsicht auf beide Damen warten.
Ich glaube, für Annegret Kramp-Karrenbauer war es schlicht der Ausdruck einer persönlichen Verantwortung, die sie nun empfindet, insbesondere für die Soldaten, wie ja gerade gesagt wurde, die im Auslandseinsatz sind.
Aber gleichzeitig natürlich geht es dann auch um die vielen Probleme, die ja auch Ursula von der Leyen's Karriere verlangsamt haben, sage ich mal. Sie haben gesagt, Herr Remme, sie war ja auch mal eine Kandidatin für den Job im Kanzleramt. Ich liste mal ganz kurz auf. Ja, das Schiff Gorch-Fock, die Berateraffäre, Modernisierung der Bundeswehr, Personalmangel, die Digitalisierung, natürlich auch das Geld. Das sind ja alles an und für sich schon gigantische Probleme, die jetzt alle in irgendeiner Form angegangen werden müssen von einer Frau, die ja Führungsstärke beweisen will und muss.
Ja, das ist so. Und sie kann aber einerseits sicher davon profitieren, dass Ursula von der Leyen gerade durch die Tatsache, dass Spielräume entstanden sind im Haushalt, wo sie Zuwächse für den Wehretat sichern konnte, von denen die Vorgänger wirklich nicht einmal träumen konnten. Davon wird Annegret Kramp-Karrenbauer profitieren. Die gesamten Negativschlagzeilen über Mängel in der Ausrüstung und Pannen und fehlendes Gerät, all dies ist zum großen Teil auf dem Weg. Es braucht erhebliche Zeit, um diesen Tanker Bundeswehr nach vielen Jahren der Schrumpfung umzudrehen. Das ist Ursula von der Leyen nicht mehr zugute gekommen. Und ich glaube, deswegen ist sie auch froh, dieses Amt verlassen zu können. Und sie konnte wahrlich nicht mehr damit rechnen, für höhere Ämter empfohlen zu werden. Dieses Happy End, das ist, glaube ich, wirklich politischer Zufall, politisches Glück, Fortune kann man auch sagen. Aber Kramp-Karrenbauer, völlig richtig, hat ihre Aufgaben noch vor sich.
Frau Lange-Müller, wir bedanken uns an der Stelle bei Klaus Remme, aber Sie haben jetzt die ganze Zeit auch genickt und ich möchte noch einmal da die Frage stellen. Er hat gerade gesagt, es ist ein Risiko, es ist aber auch eine Chance. Wo sehen Sie das?
Ja, wo Chance ist, ist immer Risiko. Das gehört zusammen. Ich muss schon sagen, also Respekt erstmal für beide Frauen, denn das hätte gestern auch schief gehen können. Nur 9 Stimmen Mehrheit, das ist ganz dünnes Eis. Und ich bin mir nicht sicher, was letztlich dazu geführt hat, dass sie nicht doch ein paar mehr Stimmen bekommen hat. Denn die letzten Einschätzungen waren ja so, als sei das möglich. Vielleicht ist es irgendwie einerseits klug, denn das glaube ich, dass sie jetzt in dieser Situation diesen doch ziemlich zerstrittenen Verein sozusagen übernimmt. Mit gerade mal 60 Jahren, sie ist ja noch relativ jung, sie ist eine Vollblutpolitikerin durch und durch schon von Hause aus. Ihre Rede vor dem EU-Parlament hatte was Verbindendes. Und wie mir schien, auch Kompromissbereites, obwohl sie sich ein bisschen weiter nach links positioniert hatte in dieser Rede. Ich glaube, so viel Kalkül ist auch erlaubt, denn es ging ja darum, es ist ja auch, was wäre gewesen oder was wäre aus ihr geworden, wenn sie gestern durchgefallen wäre. Ja, das muss man sich ja auch mal fragen. Und Politik gestalten kann man erst, wenn man sozusagen die Möglichkeit dazu hat, das heißt ein bestimmtes Amt inne hat. Und das war schon ein hohes Risiko. Was Kramp-Karrenbauer jetzt macht, ist auch riskant. Und ich glaube, das ist ihr sehr bewusst. Und ja, wollen wir hoffen, dass das der Hundekuchen ist, an dem sie sich die Zähne nicht ausbeißt. Ja? Denn sicherlich, also einerseits wird sie davon profitieren können, dass Kramp-Karrenbauer nicht nur Geld versenken, sondern auch Geld akquirieren konnte. Und andererseits natürlich kann sie die Verantwortung auf diverse Missstände, das muss sie gar nicht aussprechen, auf ihre Vorgängerin schieben. Das sind insgesamt so schlechte Aussichten nicht.
Wir haben auch schon gesprochen über Ursula von der Leyen. Wir haben über Chancen und Risiken gesprochen. Aber wie haben Sie eigentlich, Frau Lange-Müller, diesen Prozess wahrgenommen? Sie ist nun Kommissionspräsidentin geworden, schon denkbar knapp. Was ist Ihr Eindruck? Ist Ihr Vertrauen in die EU gestärkt worden durch diesen Prozess?
Nee, das natürlich wirklich nicht. Das hat man schon verfolgen können. Okay, wir können einerseits froh sein, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass von der Leyen es geschafft hat. Denn ansonsten hätte das EU-Parlament schon wieder so ausgesehen wie der zerstrittene Haufen, der ja leider ist. Ja, das kann man ja jetzt, das ist jetzt durch diese Wahl sozusagen, sind die Gründe für diese Uneinigkeit ja nicht beseitigt. Und das ganze Prozedere hätte dann von Neuem aufgerollt werden müssen, weil man den Macron nicht wollte, Merkel nicht, Barnier, Timmermans wollten die, Visegrad-Staaten nicht, wollte Orbán nicht. Verarscht worden sind letztlich dann eben doch die x Millionen Wähler, denen man weiß gemacht hatte, wieder besseres Wissen und wieder genauere Kenntnisse, dass ihre Stimmen über den Kandidaten für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten entscheiden würden. Das hat, glaube ich, viele Leute verärgert und ist insgesamt nicht so gut. Man kann natürlich hoffen, sozusagen auf den Gedächtnisschwund, an dem ja nicht nur Politiker leiden, sondern auch Wähler. Bis zur nächsten Wahl ist es eine Weile hin und dann wird das vielleicht alles schon wieder in den Sand des ewigen Vergessens abgesunken sein.
Das sind jetzt sehr deutliche Worte, die Sie da gewählt haben. Ich möchte
Tut
mal
mir leid, ja.
Ja, das
aber
ist okay.
Ich bin ja nicht nur Schriftstellerin, sondern auch eine Bürgerin. Und bei mir gehört das irgendwie zusammen. Ich empfinde mich als Renaissance-Menschen, also als einen Menschen aus einem Guss.
Dann gehört das zusammen. Wir wollen unseren Korrespondenten in Straßburg fragen, Peter Kapern. Wir haben jetzt gerade sehr deutliche Worte gehört von Frau Lange-Müller. Was ist Ihr Eindruck? Wie ist das jetzt am Tag danach? Wie wird das jetzt in Straßburg diskutiert?
Ja, es wird hier immer noch analysiert, welche Stimmen Ursula von der Leyen bekommen hat, welche ihr gefehlt haben, wer ihr das Vertrauen nicht ausgesprochen hat und was das für ihre künftigen Chancen bedeutet, Mehrheiten zu finden für ihre Politik. Ich höre ja schon euch eine ganze Weile zu. Frau Lange-Müller hat ja eben völlig zu Recht darauf gewiesen, sie hat eine Programmatik vorgestellt gestern in ihrer Rede, die zielte eher so auf die linke Mitte des Parlaments. Gewählt wurde sie dann aber nicht unwesentlich auch, jedenfalls in den entscheidenden Stimmen, auch von der Parlamentsrechten. Und das heißt doch eigentlich, dass sie für die politische Programmatik, die sie gestern vorgestellt hat, noch gar keine Mehrheit hat, die muss sie erst noch finden. Und das ist insofern eine anständige Aufgabe, die da vor Ursula von der Leyen liegt. Wenn ich noch was sagen darf, zu dem, was ich gerade gehört habe, Frau Lange-Müller. Ja, das Europaparlament ein zerstrittener Haufen. Und wenn die es geschafft hätten, sich hinter einem der Spitzenkandidaten zu versammeln, dann wäre der Wählerwillen erfüllt worden. Das ist nicht gelungen, auch weil sich die Hauptstädte und die Parteizentralen da sehr stark stärker reingemischt haben, als das üblicherweise der Fall ist. Aber ich finde, man sollte den Stab über diesem Parlament deswegen nicht wirklich brechen. Ich kenne Parlamente, das sind keine zerstrittenen Haufen. Die sitzen in Nordkorea und Peking und so.
Da haben Sie wohl recht, ja. Nee, natürlich, Streit gehört dazu. Also das ist ein wesentlicher Bestandteil politischer Kultur. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber der Eindruck, den das erweckt bei den Menschen, dass sich da doch relativ wenig bewegt, weil doch sehr viel gestritten wird. Und wenn sich da was bewegt, dann in die falschen Richtungen. Dieser Eindruck ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Herr Kapern?
Naja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich sehe auch große Fortschritte auf europäischer Ebene, gerade in den letzten 5 Jahren. Da ist doch viel bewegt, viel gerettet worden. Da hat sich die EU als weit stabiler erwiesen, als das viele gedacht haben. Und selbst die Tatsache, dass eines der wichtigsten, größten Länder dieser Union den Rücken kehrt, selbst das bringt diese Institution Europäische Union ja wirklich nicht ans Wanken oder gar daran ineinander zu krachen. Also ich finde, man darf auch nicht nur immer dieses EU-Bashing betreiben, sondern muss auch schauen, was die tatsächlich hinbekommen. Denn dann man darf doch nicht vergessen, es geht immer wieder um die Konsensfindung von 28 Nationen.
Klar,
mit 28 Traditionen und Geschichten. Und das muss man einfach erstmal in jedem Fall wieder unter einen Hut bringen. Ich finde es manchmal eigentlich erstaunlich, was die alles hinbekommen.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Und mich würde interessieren, was mein Kollege Robert Menasse jetzt zu dieser Wahl sagen würde.
Der hat auch dieses Buch geschrieben,
die Hauptstadt,
genau. Richtig, über eine Satire auf Brüssel.
Dessen Erfahrungen mit dem EU-Parlament haben ihn ja eher zu einem Fan gemacht, als zum Gegenteil davon. Und das will schon was bedeuten, genau. Denn der ist ja ein kluger Kerl.
Das werden wir auf jeden Fall uns jetzt angucken können. Es dauert ja auch noch ein ganzes Weilchen, bis Ursula von der Leyen dann tatsächlich im Amt sein wird. Bis dahin muss sie noch ihre Kommissionsmitglieder versuchen zusammenzukriegen. Da hat sie ja auch viel versprochen.
Ja, und da hat sie schon einiges versprochen und das ist auch ganz gut. Also ihre Konkurrenten, Widersacher, was immer, die sind ja jetzt doch mit an Bord.
Frau Lange-Müller, heute beginnt in Berlin das Modellprojekt Solidarisches Grundeinkommen.
Ja.
Die Idee dahinter ganz knapp zusammengefasst, es soll eine Alternative zu Hartz IV sein. Knapp 1000 arbeitslose Menschen sollen in einen sozialversicherungspflichtigen Job kommen, zum Beispiel bei Verkehrsbetrieben, bei der Verwaltung, bei den Bezirken der Stadt. Und das sollen dann so Jobs sein wie Hausmeister, Obdachlosen helfen, unterstützende Tätigkeiten in Kitas. Solidarisches Grundeinkommen deswegen, weil statt Hartz IV erhalten diese Frauen und Männer in diesem Zeitraum dieses sogenannte solidarische Grundeinkommen von Mindestlohn derzeit 10,49 Euro
genau.
pro Stunde. So, lange Erklärung, heute startet es, viel diskutiert worden. Was ist Ihr Eindruck? Ist das eine gute Idee, eine gute Alternative zu Hartz IV?
Ja, ob und wie das genau funktionieren soll, weiß noch niemand, aber es ist ein interessantes Experiment. Und wieder Michael Müller, der ja gerade Annegret Kramp-Karrenbauer ins Amt gehoben hat, das ist eigentlich dessen Baby, muss man schon sagen. Die Frage ist, wer genau sind diese schwer zu vermittelnden Arbeitslosen, die Möglichkeiten erhalten sollen, einer öffentlichen Beschäftigung nachzugehen? Das ist ja alles sehr schwammig formuliert, die nach Tarif oder Mindestlohn bezahlt wird. Ja, was denn nun? Tarif oder Mindestlohn? Das ist ja nicht identisch. Das ist alles so irgendwie so, sowohl als auch, da ist so viel Luft drin. Das ist doch natürlich nicht das gleiche, Tarif und Mindestlohn. Und dann, diese Menschen sollen bestimmte Kriterien erfüllen. Also das Kriterien erfüllen kommt immer zuerst. Sie sollen noch kein Jahr arbeitslos sein, aber schwer vermittelbar. Schwer vermittelbar, das weiß jeder, sind vor allem Langzeitarbeitslose, sind also überqualifizierte gemeint, Theater- oder Kulturwissenschaftler, Schriftsteller, keine Ahnung, die befristete Verträge in irgendwelchen Projekten hatten. Und die sollen dann für dieses solidarische und eben nicht bedingungslose Grundeinkommen natürlich doch arbeiten als, das fand ich eine wunderbare Formulierung, Mobilitätsbegleiter, was immer das sein soll. Als Hausmeister, als Lehrerunterstützer, als Hilfspfleger, ja, da sind sie ja immer noch unterqualifiziert oder sowas. Keine Ahnung. Die Frage ist, ob der Berliner Senat nicht doch die falsche Zielgruppe ins Auge gefasst hat. Das scheint mir die entscheidende Frage zu sein.
Wer wäre denn die richtige dann?
Na, die mittelfristig Arbeitslosen, die schon länger, weil die kurzfristig Arbeitslosen, die sind natürlich auch für ganz normale Unternehmen die interessante Zielgruppe. Und die sind auch noch nicht des Arbeitens entwöhnt, um das mal so zu sagen. Aber das muss man sehen. Also ich weiß ja jetzt nicht, ich werde das wahrscheinlich wirklich verfolgen. Bin gespannt, wer diese ersten 250 sein werden, die sich um dieses solidarische Grundeinkommen bewerben. Und ich weiß auch natürlich nicht, auf welche Zeit dieses Grundeinkommen wiederum befristet wird. Das ist ja auch noch nicht ganz sicher.
Sie wirken da auf mich fast, als ob Sie sich da ein bisschen in Rage tatsächlich, weil Sie das
ich fand schon also die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen interessant. Ja,
das ist ja was anderes.
Und da gibt's ja eben. Aber das ist ja jetzt irgendwie ein Schritt doch in die Richtung. Und so verstehe ich das auch. Das Programm soll auf bis zu 1000 Menschen erweitert werden. Es ist natürlich zumindest seitens des Bürgermeisters Müller ist das schon, der sieht das zumindest als Beitrag zur Überwindung des Hartz-IV-Systems. Hm. Und dass das sozusagen so, wie es läuft, vielleicht doch nicht haltbar ist, dass da bin ich seiner Meinung.
Bedingungsloses Grundeinkommen heißt ja ohne Bedingungen. Da bekommen die Menschen der Idee nach einfach Geld und haben sozusagen einen Grundstock. Hier geht es um das solidarische Grundeinkommen.
Genau.
Gemeinsam haben ja beide Begriffe das Grundeinkommen. Genau. Wäre das für Sie tatsächlich auch eine Idee, eine Überbrückung von gesellschaftlichen Problemen?
Ja, also das Hauptproblem ist hier natürlich auch wieder das Geld. Also pro Platz mindestens 26.200 Euronen hat irgendjemand ausgerechnet im Jahr bei Zugrundelegung des von Ihnen erwähnten Stundenlohns von knapp 10,50 Euro. Ne, also zunächst erstmal stehen irgendwie 168 Millionen zur Verfügung. Ja, der Bund hat sich irgendwie ja nicht engagiert, sondern die Stadt Berlin muss das irgendwie, aber denen ist, also ich glaube, mit Schulden leben die so lange, dass das jetzt auch keine Rolle mehr spielt. Immer rein mit der Butter in den Kuchen, Teig. aber ich bin wirklich neugierig darauf. Ich bin neugierig darauf, wer sich da bewirbt, was für Jobs die kriegen. Ich werde mir zwei oder drei rauspicken und werde mal gucken, wie sich das über die Zeit entwickelt. Und was die sozusagen nach einer Zeit, welches Fazit die Betroffenen oder die Mutigen oder auch die, sagen wir mal, Faulen, keine Ahnung. Ich weiß ja wirklich nicht, wer sich da bewirbt. Welche Motivation man hätte. Ich werde mich darum nicht bewerben.
Wir wollen reden über den Mietendeckel. Die Idee dahinter ist natürlich, es gibt einen gewissen Deckel, der wird drauf gemacht, dann können die Mieten erst einmal nicht steigen. Auch ein Vorschlag des Berliner Senats, der Berliner Landesregierung. Gestern ist das nochmal erweitert worden vom Berliner Mieterverein. Der sagt, es soll nicht mehr darum gehen, wo eine Wohnung ist, also die Lage, die ja so ein wichtiges Kriterium ist, sondern wir wollen diesen Deckel überall, in der Innenstadt oder auch in den Außenbezirken. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Weil eigentlich ist ja, zumindest wenn man sich die Immobilienwirtschaft anguckt, die Lage das absolut wichtigste Kriterium.
Ja, also das finde ich irgendwie einen sehr interessanten Coup. Ich muss ja zugeben, mein Held der letzten Monate ist schon der Berliner Mieterverein, der ja auch die Initiative zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen unterstützt. Hm. Obwohl das natürlich ein fragwürdiges Projekt ist, aber eins, was offensichtlich katalysierende Wirkung auf alle möglichen Vorgänge hat und tatsächlich auch mal was in Bewegung gesetzt. Und sein Vorschlag für den zum Jahresangekündigten Mietendeckel ist wie folgt, also Kernpunkt: Berlins Wohnungsbestand wird in Altersklassen und in zwei Größen geteilt. Das ist sehr übersichtlich, muss ich sagen. Für jede davon wird eine Höchstmiete verordnet. Ja? Und dabei ist es dann egal, ob das eine schicke Stuckdeckenbude in Charlottenburg ist oder ein Parterreloch in der Altstadt von Spandau. Ja, das kann man auch als gerecht oder als Wille zur Gerechtigkeit, denn Gerechtigkeit gibt es ja nicht. Das ist eine philosophische Größe wie die Wahrheit, ja.
Aber sehen Sie das als Wille zur Gerechtigkeit?
Ja, ich denke schon. Also entscheidend ist der Bauzeitraum, also die Altersklasse und die Größe über oder unter 60 Quadratmetern. Baujahresaltersklasse bis 1918 ergibt 5,99 je Quadratmeter. Das geht dann ziemlich gut weiter. Richtig teuer sind dann erst die Baujahre 1991 bis 2018, also teurer jedenfalls als die älteren Bauten. Man muss dabei bedenken, ich wohne ja selber in einem Haus, in einem Berliner Mietshaus im Berliner Wedding, das 1879 gebaut worden ist. Und solche Häuser in Berlin, ich will gar nicht erst über den gefürchteten Dachstuhlschwamm reden oder ähnliche Dinge, die sind natürlich in einem relativ maroden Zustand, was einfach mit der Zeit zu tun hat, die sie auf dem Buckel haben. Ja. Mit solchen Häusern kannst du nichts anderes machen, als sie modernisieren oder abreißen. Modernisiert wird natürlich zum Nachteil besonders der der Neumieter, die dann also in diese modernen, die sich dann für diese modernisierten Wohnungen interessieren, in diesen mehr oder weniger schicken alten Berliner Häusern aus der Gründerzeit, die ja immer noch also so eine gewisse Substanz bilden in der Stadt. Ne?
Aber ist es da nicht so, Frau Lange Müller, weil Sie das gerade ansprechen, dass wenn wir jetzt diesen Mietdeckel bekommen,
ja,
und sozusagen der Wettbewerbsfaktor Lage damit ausgeschaltet wird, ja, nach diesem Vorschlag, ja, ist das dann nicht so, dass man auf Seiten der Vermieter irgendwann zu dem Punkt kommen wird, naja, wenn ich eh nicht mehr über Angebot und Nachfrage entscheiden darf über einen Preis, warum soll ich mich dann überhaupt noch um dieses Haus kümmern? Warum soll ich dann noch investieren?
Wird ja,
dann
wer nicht sind irgendwann die Vermieter? Die kümmern sich ja gar nicht mehr.
Das
also
ist
bei mir
gesagt.
Ist es okay. Also bei mir und bei vielen Menschen, die ich kenne, sind es irgendwelche Limited-Gesellschaften mit Sitz ehemals auf Isle of Man, mittlerweile in Luxemburg. Kein Mensch weiß, wer die sind. Und es passiert sowieso nichts. Und wenn jetzt also, sagen wir mal, der Gewinn oder die Rendite, die solche Projekte abwerfen, durch pure Vermietung, ohne dass irgendwas gemacht wird, nicht mehr interessant sind als Spekulationsprojekte dann oder Objekte, dann kann ich das erstmal nur begrüßen. Also ich gehöre zu denen, die davon betroffen sind und die seit Jahren damit zu tun haben und alle halbe Jahre sozusagen reicht eine Heuschrecke, dass das Gebäude, egal wer da drin ist und was der da drin macht, an die nächste Heuschrecke weiter. Mhm. Ob das sozusagen das befördert, was wirklich nötig ist, nämlich also möglichst schnell und möglichst unkompliziert neu zu bauen und dann auch noch auf eine Weise, die sozusagen das Bauen und damit auch die Mieten förderhin nicht verteuert. Die Genossenschaften sehe ich da wirklich also an erster Stelle. Hm. Das wird natürlich darauf erstmal keinen Einfluss haben, aber wir alle atmen erstmal eine Weile durch und ziehen nicht alle zwei Jahre den Kopf ein, weil dieser sogenannte Mietspiegel, der natürlich die Lage in wesentlicher Weise mit berücksichtigt, der ist der kleine Bruder der Mietpreisbremse, die ja sowieso also alles gebremst hat, nur nicht die Bremse.
Wir wollen noch über ein Thema reden, was in vielen Großstädten heiß diskutiert wird, nämlich die E-Scooter, diese kleinen E-Roller.
Ja.
Seit einem Monat gibt es sie und viele Menschen in den Städten beschweren sich, die stehen im Weg rum und die machen den Verkehr eigentlich noch schlimmer. Was ist Ihr Eindruck?
Ich habe die Dinger und die damit fahrenden mehr oder weniger infantilen Vergnügungssüchtigen, es waren durchweg Männer, also andere habe ich gar nicht gesehen, mhm, auf den Dingern, bisher nur in München beobachten können, kaum in Berlin, aber da war ich jetzt auch wenig unterwegs und schon gar nicht bei uns im Wedding, da habe ich noch keinen einzigen E-Roller gesehen.
Das heißt, Sie fahren jetzt aber gefühlt, wenn ich es richtig raushöre, nicht mit so einem E-Roller nach Hause gleich?
Ganz sicher nicht. Angeblich kann sich ja jeder vierte Bundesbürger vorstellen, mit sowas unterwegs zu sein und jeder zweite hält E-Scooter für einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Das wage ich allerdings zu bezweifeln schon, weil die Dinger im Unterschied zu Fahrrädern ja mit Akkus laufen und in diesen Akkus ist alles Mögliche drin, was irgendwie nicht gerade die Palme für Umweltschutz verdient hätte. Ja, außerdem sollen sie, das war heute die vorletzte Meldung vorm Wecker, heute Morgen, außerdem sollen die Typen, die immerhin 20 km/h unterm Fuß haben, auch betrunken durch die Gegend rollen. In anderen Städten, San Francisco und so, sollen ähnlich viele E-Roller wie in Berlin Fahrräder in Gebüschen, auf Gehwegen und sogar in innerstädtischen Gewässern herumliegen. Naja, also da kann man sagen, vielleicht nicht nur, dass sich die Unfallgefahr für die Fußgänger glatt verdoppeln wird, die Probleme gibt es ja schon mit Radfahrern, sondern die E-Scooter-Browser werden sich ebenso wenig an die Verkehrsordnung halten wie die Radfahrer. Hm. Das ist auch absehbar, zu zweit auf dem Brett und so weiter.
Das heißt,
ich bin jetzt 68, kann das nicht unbedingt begrüßen, weil ich natürlich eher zu den Fußgängern gehöre und zu denen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
Ich höre raus, Sie fahren nicht mit einem nach Hause, aber schön,
Nein.
dass Sie bei uns waren.
Ja.
Katja Lange-Müller zum ersten Mal hier mittags bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Kommen Sie auf jeden Fall, wie auch immer, gut nach Hause.
Ich fahre mit den Öffis, wie sich das gehört.
Ah ja.